Zur heutigen Tischlesung gehören Sie aus dem Buch «Die Seele des heiligen Pfarrers von Ars». Einblick in das Seelenleben des heiligen Johannes Baptist Vianney. Geschrieben worden von Dr. Francis Trochu. Und das in der zweiten Auflage 1979 vom Verlag Siegfried Hacker Grobenzell.
Gehorsam und Entsagung. Pfarrer Vianney litt schmerzlich unter den Auflösungen der Providence. Aber gleichzeitig offenbarte er bei dieser Gelegenheit die Hochherzigkeit seines Gehorsams und seiner Entsagung. Dieses Waisenhaus war ohne Zweifel das Werk seiner besonderen Liebe. Die Waisenkinder, 80 an der Zahl, die von ausgezeichneten Kräften unterrichtet und verpflegt wurden, waren zu einer betenden Hilfstruppe des Pfarrers geworden, der übrigens den Unterhalt und die Verantwortung für das Werk übernommen hatte. Die Providence entsprach indes nicht jedermann. Sie war gleichzeitig Schule und Waisenhaus. Einige wohlhabende Frauen wollten nicht, dass ihre Töchter mit den auf der Straße aufgelesenen Armen zusammen waren. Andere Personen, darunter auch Geistliche, waren der Meinung, dass man die weltliche Leitung durch Ordensschwestern ersetzen sollte, um das Überleben des Werkes zu gewährleisten. Der Bischof ließ sich davon überzeugen, war aber bestrebt, nichts zu übereilen. Der Vikar erschien, um die Absichten Vianneys zu erforschen. Man hatte ihn bereits zu verstehen gegeben, dass er eine Schule, die Stelle des Waisenhauses, einnehmen würde. Es schmerzte ihn tief, gerade diesen Teil seines Werkes, den er für den wichtigsten hielt, verschwinden zu sehen. Darüber schob er es immer wieder hinaus, sich endgültig zu der Angelegenheit zu äußern. Immer noch hoffte er auf eine Erleuchtung, die seine Befürchtungen zerstreuen würde. Und in diesem Sinne betete und flehte er ohne Unterlass. Zur Leiterin der Providence sagte er vertrauensvoll: Der Bischof sieht darin den Willen Gottes, aber ich vermag ihn nicht darin zu sehen. Dessen ungeachtet unterwarf er sich dem Willen Gottes, den er in dem endgültigen Entschluss seines Bischofs bejahte. Von nun an war die Sache für ihn erledigt. Er hatte nichts mehr einzuwenden. Er brachte seine Vorliebe zum Opfer und von vollkommener Selbstverleugnung erfüllt, kostete er die tiefste Freude seines Verzichtes. Er machte sich daran, Missverständnisse zu zerstreuen. Den Groll, der zu besänftigen, die gegen Veränderung waren, und so vorzüglich gelang ihm dies, dass er 12 Tage vor der Ankunft der Schwestern am 24. Oktober 1848 an seinen Bischof schreiben konnte: Ich hege die beglückende Hoffnung, dass Sie die besondere Freundlichkeit haben, unsere Kapelle einzuweihen und die guten Schwestern einzuführen, die von der ganzen Pfarrei und mir mit Ungeduld erwartet werden. Der Empfang war in der Tat so herzlich, dass man den Kampf nicht ahnen konnte, der vorausging. Der Gehorsam eines Heiligen hatte dieses, fast darf man sagen, Wunder gewirkt. Der Pfarrer besaß eine übernatürliche Hochachtung für die Autorität und die Hierarchie der Kirche. Gewisse Feierlichkeiten werden in Ars mit besonderem Glanz begangen. Die Kirche wurde mit allen Fahnen geschmückt, der Altar glänzte von 100 Lichtern. Der bischöfliche Besuch war eines dieser großen Feste. Vianney erwartete ihn voll freudiger Erregung an der Schwelle der Kirche. Er hielt eine klare Ansprache mit Vornehmheit und Zartgefühl, so beim ersten offiziellen Besuch vom Bischof Chalandon. Im September 1853, Monsignore, die Tage, an denen ihr heiliger Vorgänger, unsere Pfarrei besuchte, waren Tage des Segens. Das ist nicht erstaunlich, denn dort, wo die Heiligen hingehen, geht Gott mit ihnen. Wir haben nichts verloren, wir haben im Gegenteil gewonnen, da Magister Davies uns noch vom Himmel aus segnet, während sie, den er zur Fortführung seines Amtes berufen hat, uns auf der Erde segnen. Segnen Sie uns, Monsignore, segnen Sie den Hirten, segnen Sie die Herde, damit wir alle den guten Gott lieben. In seinem Munde war dies kein Gelegenheitskompliment, sondern die aufrichtige Huldigung einer ihren geistlichen Oberhirten ergebenen Seele. Eine schlichte Tatsache möge dies beweisen. Beim Tode Bischofs Dewey erbte der Pfarrer dessen Brevier und eines seiner Chorhemden. Das Brevier, ein sechsbändiges Werk, in grünen Saffian gebunden, stellte er an einen Ehrenplatz in seiner Bibliothek und bediente sich seiner nur in Ausnahmefällen. Was das Chorhemd betrifft, so wollte er es nicht tragen, da er es als Reliquie betrachtete. Es wundert mich, sagte er eines Tages zu dem Kanonikus Gamlet, dem Oberen der Diözesanmissionen, als er ihm beim Anziehen dieses Chorrockes behilflich war, dass Magister Dewey keine Wunder wirkt. Im alten Pfarrhof zu Ars sind im Zimmer des Heiligen die Porträts jener drei Bischöfe aus Belle zu finden, die er so kindlich verehrt hat. Seine Liebe zum Papst und zu Rom hatte etwas Rührendes an sich. Der französische Liberalismus hatte nicht den geringsten Einfluss auf seine Seele. Auch war er ganz von jener Ehrfurcht für den Heiligen Vater erfüllt, von der Magister Ségur behauptet, dass sie neben der Verehrung der Eucharistie und der seligsten Jungfrau ein Unterpfand der Auserwählung sei. Er, der sich an nichts auf dieser Welt klammerte, der alles wegschenkte, entweder aus Liebe zu den Armen oder einfach um jemand, der ihm einen Gefallen erwiesen hatte, eine Freude zu bereiten, verwahrte mit Genugtuung 3 Monate lang einen hübschen Rosenkranz, den er von Pius IX. Erhalten hatte. Da er indes eine übermäßige Anhänglichkeit vermeiden wollte, machte er schließlich ein Geschenk daraus. Nicht ohne diesen kostbaren Schatz lange geküsst zu haben. Ein italienischer Priester, Sekretär des Kardinals, besuchte eines Tages den Pfarrer. Marthe de Garret, die der Unterredung beiwohnte, gab beim Heiligsprechungsprozess folgenden Bericht. In einigen Tagen, sagte der Besucher, werde ich beim Heiligen Vater sein. Oh, wie gerne ginge ich mit Ihnen, rief der Heilige und brach in Tränen aus. Um dieselbe Zeit, es war 1857, sagte Professor M. Lacroix von Nancy zu ihm, mein Vater, ich gehe nach Rom, um am Grabe der heiligen Apostel zu beten. Geben Sie mir bitte Ihren Segen, damit er mich auf der Reise begleite. Beim Wort Rom, berichtet Lacroix, lächelte Vianney vor Freude. Sein Blick belebte sich und strahlend sagt er, ah, Sie gehen nach Rom, Sie werden unseren heiligen Vater sehen. Und bei diesen Worten nahmen seine Gesichtszüge einen Ausdruck an, der seine Gefühle verriet. Nun, fügte er nach kurzer Pause hinzu, bitte ich Sie, dort für mich zu beten. Während des italienischen Krieges im Juni 1859, als man die Siege von Manetta und Solferino feierte, beunruhigte er sich darüber, Frankreich auf der Seite von Piemont zu sehen, dem Feinde des Kirchenstaates. Er sah nur zu deutlich voraus, wohin diese Verbindung führen würde. Wird es noch lange so dauern?", fragte er betrübt. "Das wäre ja Wahnsinn." Als einer seiner Vertrauten ihm darlegte, dass die Übereinkunft zwischen Piemont und Frankreich günstige Folgen zeitigen könnte, seufzte er und sagte: "Oh, mein Freund, das ist doch nicht das Ende." Er spürte das Unglück voraus, das diese Verbindung für die Kirche und auch für Frankreich zur Folge haben würde. Das Unheil von 1870, den sakrilegischen Übergriff Viktor Emanuels auf Rom, der den Papst seiner Güter beraubte, er spürte das Unglück voraus, dass diese Verbindung für die Kirche und auch für Frankreich zur Folge haben würde, das Unheil von 1870, den sakrilegischen Übergriff Viktor Emanuels auf Rom, der den Papst seiner Güter beraubte. Napoleon III., so hatte er vorausgesagt, wird eines Tages ein Gegner der Kirche sein. In allen Dingen gehorchte der Pfarrer den Anordnungen des Papstes ohne zu zögern. Pius IX. Wünschte die Rückkehr der universellen Kirche zur römischen Liturgie. Gewiss waren die einzelnen Liturgiefeiern in Ordnung, da sie ihre Tradition besaßen. Aber nachdem in der Einheit des Glaubens die Kraft und die Herrlichkeit der Kirche Christi begründet ist, sollte da nicht die Einheitlichkeit ihrer Zeremonien und ihres Betens die logische Folge sein? Trotz ablehnender Meinungen in seiner nächsten Umgebung ließ er sich nicht beirren. Sobald es in Frankreich um die römische Liturgie ging, bestätigt M. Tocanier, ergriff er sofort Partei dafür. Ihre Einführung in die Diözese Belle erlebte er jedoch nicht mehr, da die Reform erst 8 Jahre nach seinem Tode 1867 durchgeführt würde. Geist der Kindschaft. In dem neuen Anbau der Kirche zu Ars erzählen hübsche Wandgemälde das Leben des heiligen Pfarrers. Eines derselben, vielleicht das am meisten bewunderte, jedenfalls das rührendste, zeigt ihn umgeben von einer großen Menschenmenge. Noch mit dem Chorrock bekleidet, hat er eben den Beichtstuhl verlassen und ist auf dem Weg zum Pfarrhaus. Aber auf dem schmalen Durchgang sind ihm die Pilger bereits vorausgeeilt. Andere folgen dicht hinter ihm drein. Er ist wie in die Enge getrieben. Man kommt sich vor wie in den Zeiten des Evangeliums. Ist hier nicht Jesus gegenwärtig unter den Gesichtszügen seines Priesters? Und es ist genau wie Edem. In dieser Menge gab es die Martha, die Magdalena, den Zachäus, die Kranken, die Betrübten, die Sünder. Man sieht auch Kinder und ein Kind ist es, das eine Frau im langen Witwenschleier ihm entgegenhält und auf das er seine ganze Aufmerksamkeit richtet. Lächelnd neigt er sich nieder und legt seine segnenden Hände auf den blonden Kopf. Wie betreffend bringt dieses Bild das Auge und Herz in gleicher Weise anspricht, die Vorliebe des Heiligen für die Vielgeliebten des Vaters zum Ausdruck. Wie richtig zeigt es diesen demütigen, aufrichtigen und reinen Menschen mit dem Herzen eines Kindes, zusammen mit einem jener Kindlein, die Jesus seinen Aposteln als Beispiel vor Auge stellte. Ihre sündenlosen Seelen, sie entzückten den Pfarrer. Er liebte sie um ihrer Einfalt und Unschuld willen und auch weil Jesus sie so sehr liebte. Eines Tages sagte er zu einem kleinen Mädchen, das ihm einen Blumenstrauß überreichte: »Mein Kleines, dein Strauß ist sehr schön, aber deine Seele ist noch viel schöner.« Die unschuldigen Seelen waren es, die er in dem klaren Blick des Auges und im Geplauder der kindlichen Lippen erkannte. Diese rührende Szene, wie sie an der Wand der neuen Kirche dargestellt ist, hat sich des Öfteren wiederholt. Der geistliche Monet berichtet folgende reizende Episode. Vianney war von Anfang an darauf bedacht, das Fronleichnamsfest mit aller nur möglichen Feierlichkeit zu begehen. Er scheute selbst erhebliche Unkosten nicht, um eine Gruppe hübscher, ganz in die Welt gekleideter kleiner Engel auf die Beine zu bringen. Er glaubte, dem göttlichen Meister am Tag seines Triumphes eine Huldigung nach seinem Herzen darzubringen, wenn die Kleinen seinen Weg säumten. Es machte ihm Freude, sie eigenhändig mit ihren weißen Gewändern zu schmücken, und voll herzgewinnender Güte sagte er zu ihnen: »Meine Kindlein, ihr werdet recht artig sein, gesammelt und bescheiden. Ihr werdet daran denken, dass ihr euch vor dem lieben Gott befindet und dass ihr anstelle der Engel hier weilen dürft. Sagt aus ganzem Herzen zu ihm: Mein Gott, ich liebe dich. Und ihm zu gefallen, muss eure Seele so weiß sein wie die Kleider, die ihr trägt.« Der liebenswürdige Berichterstatter fügt hinzu, dass die kleine Kerntruppe, begleitet durch diese Worte, der Prozession mit so viel Anmut beiwohnte, dass ihre Mütter und die gesamte Pfarrei höchst erbaut waren. Ein andermal hatte sich der heilige Pfarrer während der Fronleichnamsoktav ins Schloss begeben, wo man einen herrlichen geschmückten Altar zu errichten pflegte. Man bedauerte in seiner Gegenwart, dass der heftige Wind, der seit Stunden wehte, den schönen Plan einer Illumination zunichte machte, die man für den Vorabend angesetzt hatte. Die Kinder des Grafen von Garre stiegen die Stufen des Altars hinauf und hinab. Vianney zeigte auf sie hin und sagte: »Hier sind herrliche und leuchtende Fackeln, die kein Wind verlöschen wird.« Für ihn gab es nichts, was dem Herrn angenehmer sein konnte als die unschuldigen Kinder. Wenn er über das Gebet, das Gottvertrauen, die Hingabe an die Vorsehung predigte, kam er immer wieder ganz schlicht auf die Mahnung Christi zurück, dass man werden sollte wie die Kindlein. »Der liebe Gott«, sagte er, »bedarf unser nicht, wenn er uns nahelegt zu beten. Dann ist es deshalb, weil er unser Glück im Auge hatte und weil dieses Glück nur hierin zu finden ist. Wenn er uns seine kleinen Geschöpfe kommen sieht, neigt er sich uns zu, wie ein Vater es tut, um sein Kind anzuhören, das mit ihm sprechen will. Am Morgen muss man es machen, wie das Kind in der Wiege. Gleich beim Erwachen hält es eilig Ausschau nach seiner Mutter. Bei ihrem Anblick beginnt es zu lächeln. Ist sie nicht zu sehen, dann weint es. Als er eines Tages über Priestertum und Eucharistie predigte, sagte er: Der Priester ist für euch das, was eine Mutter für ihr Kleinkind ist. Sie reicht ihm die Nahrung, es braucht nur den Mund zu öffnen. Die Mutter sagt zu den Kindern: Hier, mein Kleines, iss. Der Priester sagt zu euch: Nehmet hin und esset. Dies ist der Leib Jesu Christi. Möge er euch bewahren und geleiten ins ewige Leben. Wie schön sind doch diese Worte. Wenn ein Kind seine Mutter sieht, eilt es auf sie zu. Es wehrt sich gegen jeden, der es zurückhalten möchte. Es streckt dir die Hände entgegen. So neigt sich eure Seele natürlicherweise dem Priester zu. Sie eilt ihm entgegen. Er bediente sich solcher Vergleiche, um auszudrücken, wie sehr die Seele nach der Anschauung Gottes verlangt. Wenn sich ein kleines Kind hier in der Kirche befände und seine Mutter wäre auf dem Chor, es würde ihr die Ärmchen entgegenstrecken, und wenn es die Treppe nicht selbst ersteigen könnte, ließe es sich helfen und fände erst in den Armen seiner Mutter wieder Ruhe. Der heilige Pfarrer predigte auf diese Weise, weil er selbst durch die Demut, die Loslösung und den Verzicht auf die Welt nach dem Rate Christi in seinem Herzen einem von diesen Kleinen ähnlich geworden war. Er lebte im Zustand jener geistlichen Kindheit, welche die engelgleiche Theresia vom Kind Jesu in ihrer Geschichte einer Seele so entzückend beschrieben hat. Sein Herz wusste nicht um Hass und Bitterkeit. Es kannte weder Winkelzüge noch krumme Wege. Er gab sich sowohl im trauten Zusammensein mit Freunden wie in der Öffentlichkeit ganz so, wie er wirklich war, mit dem klaren und offenen Blick, aus dem seine Seele leuchtete. Zuweilen jubelten ihm die Pilger zu und hätten ihn gerne gefeiert. Er wunderte sich, oder richtiger, er beachtete es nicht. Es war, als handle es sich um einen anderen, nur nicht um ihn selbst. Er kannte keine Eigenliebe, kein ehrgeiziges Verhalten, so wenig wie Künstelei und Menschenfurcht. Der Gedanke an unseren Herrn, an die Eucharistie, an die göttliche Wohltaten, die Hoffnung auf den Himmel, die Bekehrung eines großen Sünders erfüllten sein Herz mit solcher Freude, dass er zu singen begann. Gedachte er hingegen des Leidens Christi, der Bosheit der Menschen, der Prüfungen der Kirche, dann ließ er seinen Schmerz freien Lauf. Der Dichter Jasmin sagte einmal nach einer Unterredung mit Vianney zu seinen Freunden: Welch ein Typ von Heiligkeit! Nie werde ich dieses schon mit einem Glorieschein umgebene Haupt vergessen. Diesen feurigen Blick, diese kindliche Einfachheit. Und Marco, der berühmte Missionar, erklärte tief bewegt, nachdem er ihn gesehen und gehört hatte: Was mich am meisten in Erstaunen setzte, war festzustellen, dass der Pfarrer von Ars ein Kind war. Ein Mann, der um Gottes Willen Kind geworden war. Er ist eines der herrlichsten Vorbilder der christlichen Kindschaft. Aus diesem Grund ist Gott mit ihm. Victor Hugo, ein großer Dichter, hat mit Begeisterung die Kindheit als die Morgenröte des Lebens besungen. Wenn das Kind erscheint, wendet sich ihm die ganze Familie zu. Sein sanft leuchtender Blick erhellt die Augen aller und die betrübtesten und von Sünde befleckten Herzen sind gerührt, wenn ihnen ein unschuldiges und ein fröhliches Kind naht. Ja, die reine Seele vermag einen mächtigen und zugleich sanften Zauber um sich zu verbreiten. Etwas Ähnliches empfand man in der Nähe des Pfarrers von Ars, und das ist ein weiterer Zug, den er mit den kleinen Kindern gemeinsam hat. Strahlte er Freude und Güte aus. Alles an ihm, bis zu seinem Schweigen, sagte Priester Monet, hatte etwas Himmlisches an sich, verjagte das Böse und weckte das Gute. In seiner Nähe fühlte man sich rein und gut. Ein geheimer Zauber schien von ihm auszustrahlen. In seiner Gegenwart empfand man die Wahrheit eines Wortes von Fénelon. Die Einfachheit bringt die schönen Tage des irdischen Paradieses auf die Erde zurück. Kaum hatte man Fühlung mit ihm aufgenommen, da erschien einem die Menschheit plötzlich in einer neuen Gestalt. Man sah sie so, wie sie vor dem Sündenfall gewesen sein musste. So kam es, dass bei seinem Anblick die Guten besser wurden und die Sünder die Nähe Gottes suchten. Sein bloßes Lächeln beschleunigte die Stunde der Reue und der Verzeihung, und unter seinen ausgebreiteten Händen neigten sich verwandelten Herzens die Trauernden und die Sünder. O göttlicher Kindheit des Herzens, tausendmal anziehender und wohltuender als der vergängliche Liebreiz jugendlicher Augen, rosiger Wangen und faltenloser Stirnen. Der Herr verschonte den heiligen Greis mit jener demütigenden Kindheit, die eine Prüfung bedeutet, mit jenen traurigen Tagen, an denen alle Fähigkeiten gleichzeitig schwinden. Das Alter des heiligen Pfarrers kannte weder Verfall noch Ernüchterung. Einer von denen, die ihm während seiner letzten Lebensjahre nahe waren, hat über ihn geäußert: Sein Frohsinn und sein Wohlwollen schienen inmitten der Schwierigkeiten des Alterns nur noch zu wachsen. Jene oft so verdürstete Zeit existierte für ihn sozusagen nicht. Er ist vielmehr von einer Frische der Einbildungskraft und des Gemütslebens, die inmitten der Alterserscheinungen fortbestand wie die ewige Jugend des seligen Lebens.
Das ist die heutige Tischlesung gsi. Es ist ein Auszug aus dem Buch «Die Seele des heiligen Pfarrers von Ars». Einblick in das Seelenleben des heiligen Johannes Baptist Vianney. Geschrieben vom Dr. Francis Troschi in der zweiten Auflage 1979 vom Verlag Siegfried Hacker Grobenzell.